Ich bete, Jesus, ich danke dir jetzt für den Abend. Ich danke dir für das Thema, über das wir uns Gedanken machen dürfen. Und du siehst, es ist ein Thema, das uns in mehrerlei Hinsicht wirklich bewegt. Und ich bitte dich, dass du reinsprichst, dass du Wahrheit reinsprichst, dass du meine Worte gebrauchst und dass du uns mehr in die Freiheit führst, die in dir ist, dass du uns tiefer in das Leben reinführst, dass wir in dir verwurzelt sind und daraus Gutes wächst und du verherrlicht wirst, du groß wirst und sich dein Evangelium, deine Schönheit in dieser Welt mehr ausbreitet und auch in unserem Leben und Herz. Amen. Stell dir vor, eine Freundin oder ein Freund kommt zu dir und sagt so, hey, ich habe für mich so einen neuen Weg gefunden, den ich gern gehen würde und ich finde eigentlich, das fühlt sich echt gut an, den zu gehen. Was würdest du sagen? Wer wäre der Meinung, die Person sollte den Weg dann auch gehen? Wer sieht es eher kritisch? Und wer bräuchte eigentlich mehr Informationen, um was dazu zu sagen? Gemein, dass am Ende so eine gute Option kommt, gell? aber das Spannende dabei ist, den Weg, den sie da gewählt hat oder den er da gewählt hat, ist eine stetig ansteigende Dosis Heroin, bis die Person stirbt. Das hat zur Folge, dass sie sich ab dem Moment ständig gut fühlt. Bis zum Ende ihres Lebens. Dumm, oder? Und das ist auch nicht geschickt. Boah, ein gutes Gefühl sagt eigentlich gar nichts aus. Wirklich gar nichts. Boah, das ist schon der erste ich habe nur schlechte Worte im Kopf. Das ist schon die erste Verwirrung vielleicht. Brain, Punkt, 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 könnte man auch sagen, egal. Angenehme Gefühle. Ich stelle euch mal diesen Götzen hier vor und ich glaube, jeder in diesem Raum kniet manchmal vor diesem Götzen. Jeder von uns. Du kannst die These gern widerlegen, wenn du willst. Aber ich bin überzeugt, ich selber auch. Weil angenehme Gefühle haben so was Anziehendes. Es ist halt einfach angenehm. Es fühlt sich halt einfach schön an. Und es ist an und für sich auch gar nichts Schlechtes. Gott hat sich ja schöne Sachen ausgedacht. Gott hat Essen gemacht. Ich denke immer so, er hätte auch, keine Ahnung, so, dass wir alle wie mit einem Schlauch rumlaufen, wo man so was reinfüllt oder keine Ahnung, lauter graue Pillen oder so blöde Bobbles wie Hasen immer essen oder sowas. Und das war es gewesen. Aber nein, was für eine Vielfalt, allein das. Und wir können schmecken. Das ist, da steckt ja, das empfinden wir auch Essen, können wir als angenehm empfinden. Gott hat sich auf Freundschaft ausgedacht und überhaupt Intimität, auch Sex und alles. Gott ist so ein Gott voller Genuss, voller überfließendem Leben. Als Jesus auf der Erde war, sein erstes Wunder, kommt schon ein paar hundert Liter Wein. Ist einfach ein Knaller, oder? Und wo er war auch richtig viel Freude, richtig viel Leben, richtig viel Ausdruck. Und trotzdem können angenehme Gefühle sich einfach heftig, heftig fett überhöhen und dann werden sie zu einem Götzen und dann verhalten wir uns manchmal wie so ein Hund, der hin so in Leckerli und da rennen wir einfach ständig zum Leckerli so und ständig rennen die einfach zu Leckerlis. Obwohl der Schritt, den ihr da eigentlich geht, bescheuert ist, aber es ist halt ein Leckerli und ein Hund rennt auch dahin, egal ob es vergiftet oder gut ist, weil es ist halt ein Leckerli und so weiter. Also, ich wünsche mir, dass wir heute Abend ein bisschen da rauskommen und wenn wir uns heute Gedanken drüber machen, wie wir Gefühle göttlich verwurzelt leben, dann schauen wir uns heute zum ersten Mal einen Lebensbereich ganz konkret ein. Bisher waren wir nur im Boden und ja, das Bild ist vielschichtig, ist auch kein Bild, das auf Kürze ausgelegt ist, sondern das Bild umfasst richtig viel. Und jetzt gehen wir von dem Boden in den ersten Lebensbereich. Also wir haben den Boden durchgegangen, was heißt es, was ist göttlicher Boden und worin will ich überhaupt verwurzelt sein, ausgedrückt durch Jesus, in Jesus, für Jesus. Und ich will eben nicht in dem alten, stinkigen sein, So, und jetzt gehen wir in den ersten Lebensbereich rein. Und in jedem Lebensbereich, wo wir jetzt reingehen, ist die Frage, wie können göttliche Wurzeln immer stärker, immer tiefer, immer langanhaltender werden? Und wie können eben fleischlich verdorbene Wurzeln immer kürzer da sein, immer schwächer werden? Wie kann ich die auch gut entfernen, weniger anfällig dafür sein? Das wäre sozusagen im Bild gesprochen, was es heißt, zu reifen in der Beziehung mit Jesus. Wenn der Garten schöner wird und weniger Dornen, heißt es automatisch, deine Beziehung mit Jesus wurde enger, weil das nur an seine Hand und mit ihm verbunden geht. Die Gießkanne ist jetzt übrigens Gold, nachdem Anna die rote Gießkanne, vielleicht fiel es heute Morgen jemand auf, schlecht gemacht hat als Wutgießkanne. Habe ich gedacht, jetzt mache ich sie halt Gold. Wem ist aufgefallen heute Morgen? Ah, doch, wow, ein paar denken mit, sehr gut. Okay, also jetzt ist sie halt Gold. So, warum sind da drei so Schilder? Ihr erinnert euch, weil wir jetzt in der ersten Dreierblock schauen wir eher so in dieses Innerliche rein, in das, was hier so in uns drin vorgeht. Und deswegen sind es die drei innere Bereiche, Gefühle, Bedürfnisse, Denken und Entscheiden, so haben wir die umschrieben und die hängen natürlich auch eng miteinander zusammen, aber wir versuchen trotzdem jedes Einzelne so ein bisschen für sich zu betrachten und dann zu überlegen, okay, was ist zuerst mal, was ist der Rahmen, den Gott gibt, also welchen Rahmen könnte man sagen, von diesem Beet hat Gott gegeben, was sind denn seine Ideen, was sind denn seine Prinzipien? Ich muss ja erstmal wissen, was Gott über einen Bereich sagt. Weiß nicht, ob du so an dein Leben rangehst, aber das wäre eigentlich der Wunsch, dass du das von den Tagen mitnimmst, dass du sagst, okay, ich habe eine Frage oder ich habe eine Entscheidung zu treffen oder ich habe irgendwas zu gestalten und jetzt frage ich mich halt zuerst mal, okay, was sagt denn Gott dazu? Eigentlich alle Schritte und Wege, die du so gehst, die nicht geprägt sind von der Frage, da fehlt was, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und das machen wir eben heute für Gefühle. Und das ist der erste Schritt, Gottes Idee und Wille, für die so ein bisschen eine Orientierung brauchen. Also was sagt Gott in seinem Wort? In dem zweiten Schritt überlegen wir uns dann, was heißt es, Gefühle göttlich verwurzelt zu leben? Also was heißt es dann sozusagen in dieser Idee Gottes, nach dieser Idee zu leben? Und das sind zwei Schritte. Erstmal wollen wir Gefühle verstehen und dann wahrnehmen und einordnen. Und das ist dann umrahmt von eben durch Jesus, in Jesus, für Jesus. Und dann, das sind die kürzeren Punkte, dass ihr es für euch einordnen könnt, kommt ein Wurzelcheck. Ist klar, die Frage, das kannst du auch die ganze Zeit schon mitmachen. Wo stehst du denn? Wie sieht es in deinem Garten aus, in dem Bereich? Und im Ausblick dann, Wurzelpflege und Entfernung. Wie kannst du gute Wurzeln stärken? Wie kannst du schlechte Wurzeln entfernen und weniger anfällig dafür sein? Das ist unser Plan für heute Abend. Gottes Idee und Wille. Erster Punkt, Gefühle sind Gott gewollt. Das könnte man unterschiedlich begründen. Ich begründe es mit Jesus, weil Jesus zeigt uns ja den Vater. Als er auf der Erde war, Jesus ist ja so wunderschön, nicht nur was er getan hat, ist unfassbar, sondern dass er auf der Erde war und uns Gott, den Vater, in so verständlicher Weise für uns gezeigt hat, ist wunderschön. Und der kürzeste Vers der Bibel ist der, Jesus weinte. Das ist eine Geschichte, geht zum Tod von Lazarus und wie es die Leute bewegt. Und Jesus stand einfach da und weinte. Jesus hüpfte vor Freude im Geist. Den Vers kennt wahrscheinlich fast niemand. Ich habe auch ein bisschen gemogelt, weil meistens steht da, Jesus jubelte vor Freude im Geist in den Übersetzungen. Aber das griechische Wort, das da steht, agaliao, das ist verwandt mit halomai und das heißt hüpfen. Und agaliao, man könnte sagen, eine herausbrechende Freude, die den ganzen Menschen erfasst. Oder man könnte es auch einfach umschreiben mit hüpfen vor Freude. Finde ich cool. Jesus ist sozusagen vor Freude gehüpft. Wisst ihr, über wen das auch gesagt wird? Über Johannes den Täufer, als er im Bauch von Zacharias und Elisabeth war. Als er im Bauch von Elisabeth zum Glück nur war. Es war die Denkbrücke, wie hieß die nochmal? Also als er im Bauch von Elisabeth war, da heißt es doch dann, als Maria kommt, dass das Baby im Bauch gehüpft ist vor Freude. Das ist das gleiche Wort, ist auch Agaliao. Und Jesus ist da auch vor Freude gehüpft, weil er über Gottes Führung und dass Gott denen, die nicht so viel checken und nicht so viel gelten, seine Wahrheiten offenbart, das hat Jesus total gefeiert quasi. Auch eine Gefühlswelt von Jesus ist, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sieht Jesus also diese Menschenmenge und es geht ihm richtig tief. Das tut ihm leid. Und das ist so eine Geschichte. Da ist also so ein Mann mit einer verdorrten Hand, schrecklich und schlimm. Und dann steht da diese, in dem Punkt völlig, also völlig verdrehte theologische Oberschicht und ist gespannt, ob dieser Jesus jetzt eigentlich am Feiertag heilt. Dass ihnen selber nicht aufgefallen ist, wie beknackt der Gedanke ist, was sie da überprüfen. Also, aber war halt so. Und dann ist spannend, nimmt uns der Vers tief mit rein, was in Jesus vorging. Und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz. Ich kann es mir so richtig vorstellen, wie Jesus sie so einer nach dem anderen ansieht. Und wie ihm das wehtut, wie das ihm in der Tiefe seines Herzens wehtut. Jesus fühlte in sehr intensiver Weise. Gefühle sind Gott gewollt. Ohne Gefühle, es gibt gar niemand ohne Gefühle. Auch die, die sagen, sie sind gefühlskalt, haben auch Gefühle, haben nur einen schlechteren Zugang dazu. Gefühle begleiten alles in unserem Leben. Und Gefühle sind Gott gewollt. Ohne das wäre es ziemlich langweilig. Eigentlich so gut wie alles wäre ohne das langweilig. Und das sehen wir daran, dass Gott es schon in der Schöpfung so angelegt hat und dass auch Jesus voller Gefühle, voller Leidenschaft war. Gefühle sind Gott gewollt, das ist der erste wichtige Punkt, das ist was Gutes. Grundsätzlich, was Gott sich damit gedacht hat, Teil seiner Schöpfung. Zweiter biblischer Gedanke, Gefühle oder besser gesagt bedeutende Gefühle erfordern einen bewussten oder weisen, also schlauen, cleveren Umgang. Dafür tauchen wir jetzt mal ein ins Buch der Sprüche. Es ist ein Weisheitsbuch, das heißt, da sind ganz viele Prinzipien wiedergegeben. Die Prinzipien funktionieren nicht alles so, ich mache A und ich mache B und es gilt immer, sondern Weisheit ist, das sind grundlegend geltende, gute, göttliche Prinzipien. Und Sprüche 18, Vers 20 steht zum Beispiel, die sind immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen poetisch geschrieben, kein Gefallen hat der Tor, bei manchen ist ja das Wort töricht so ein bisschen drin, also das ist damit verwoben. Ein Tor ist töricht, also jemand Dummes, nicht so clever daneben. Also kein Gefallen hat der Tor an Einsicht, sondern nur an der Entblößung seines Herzens. Was heißt es, Entblößung seines Herzens? Also ich habe das eh schon ein paar Mal gesagt, was ging in Jesus seinem Herz vor und so weiter. Und letztendlich im biblischen Verständnis ist das Herz ein Bild auch für den inneren Menschen und sowohl ein Sitz von dem, worauf wir vertrauen, woran wir unser Herz hängen, worin wir wurzeln, wovon wir überzeugt sind, aber auch ein Sitz von dem, was wir fühlen. Auch dafür wird biblisch oft das Wort Herz genommen oder innerer Mensch. Und Entblößung seines Herzens heißt eben, ja, keine Einsicht, kein bewusster Umgang, sondern einfach raus, einfach pow. Da steht es doch direkt da, ein Tor lässt all seinen Unmut freien Lauf, aber ein Weiser hält ihn zurück. Und noch zwei Verse aus den Sprüchen. Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Und es hat wieder viel mit Gefühlswelt zu tun. Und es steckt wieder drin, dieses Gefühle, was in uns vorgeht, erfordert einen bewussten und weisen Umgang damit. Und letztes, wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Oh, warte mal, das müssen wir nochmal lesen. Wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Also, in fast jedem zweiten oder dritten Hollywood-Streifen findest du einen Satz, der zudem komplett widersprüchlich ist. Weil, hey, ist doch, verlass dich auf dein Herz. Ist voll gut. Hey, hör auf dein Herz. Ja, ist das die richtige für dich? Hör mal auf dein Herz. Gehst du die Beziehung ein? Ja, komm, hör auf dein Herz. Hey, ist es dein Beruf? Komm, hör auf dein Herz. Ist voll gut, wenn du auf dein Herz hörst, wirklich. Oder? Das ist drin, überall. Überall ist es drin. Hör auf dein Herz. Und da steht in Gottes Wort, wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Nicht so clever. Wer aber in der Weisheit wandelt, der wird entkommen. Von dem Dummsein vermutlich. Also, oh, das, hoffentlich laufst du so ein bisschen warm, das könnte dir nahe gehen und deinem Lifestyle könnte das heute Abend nahe gehen und deinem bisherigen Umgang mit Gefühlen könnte das heute auch nahe gehen, ist aber gut, weil es heilsam ist, was Gott uns mitgibt und weil es eigentliches Leben ist, egal welche Illusionen wir sonst so haben. Also, auf mein eigenes Herz, auf das, was das so raussprudelt, auf die Gefühle, die da so drin rumgeistern, sich darauf zu verlassen, ist nicht der Weg, sondern in Weisheit zu wandeln. In Weisheit zu wandeln, das sehen wir auch im Sprüchebuch, da steht in Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und im Psalm 111 steht es auch, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Das heißt, wenn du dich fragst, okay, also nicht auf mein Herz, sondern in Weisheit wandeln, wann heißt es dann? Dann sagt die Bibel dir an zwei Stellen die Furcht des Herrn. Schwieriger Begriff, da tauchen wir jetzt nicht krass tief ein. Aber Furcht des Herrn ist, würde ich sagen, hat viel damit zu tun, was ihr gestern von mir und heute Morgen von Anna gehört habt. Nämlich, wow, du bist so ein großer Gott, nur für dich will ich leben. Und das Anna staunen, danken, lieben, das führt, wenn man es in Tiefe versteht, so wie Anna uns das erklärt hat, auch zu so einem, wow, krass, was für ein Gott. Und diesen obersten Platz, der auch so mit Furcht, mit einer Ehrfurcht, mit einem ganz, ganz tiefen Respekt, mit einem Überwältigtsein verwoben ist, das ist Anfang von Weisheit. Gott, Platz 1. Nicht, weil ich es muss oder weil es irgendjemand will oder sonst was. Nein, nein, nein. Sondern, weil ich davor Furcht in guter Weise habe. Ehrfurcht, Respekt. Wow, was für ein Gott, wie groß. Deswegen an Platz 1. Dritter biblischer Gedankengang. Gott versteht und durchblickt unsere Gefühlswelt. In Hebräer 4, Vers 15 steht ein schöner Vers, finde ich. Das ist uns ja eigentlich klar, dass Gott uns versteht, aber es ist so schön, dass es da nochmal so geschrieben ist. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Mit hohen Priester ist da Jesus gemeint. Sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Da wird also beschrieben, Jesus war auf dieser Erde, er hat so vieles durchlebt. Das ist jetzt eher auf so einen belastenden Teil bezogen. Aber er hat so vieles durchlebt und er versteht's. Er hat sogar selber durchlebt. Das ist schön. Jesus versteht's. Und ein Wort, das von Gott zweimal ausgesagt wird, in der Apostelgeschichte, Vers 1, 24, 15, 8, da steht, beides Mal im unterschiedlichen Kontext. Gott ist der Herzenskenner. Gott versteht, was da drin abgeht, auch wenn wir manchmal damit überfordert sind. Manchmal ist man ja schon mit Gefühlswelt auch einfach so, wow, überfordert. Ich zumindest, weiß nicht, ob es dir auch so geht. Und Gott ist Herzenskenner, Gott versteht's. War auch in dieser Jeremia-Stelle, die so dieses Gartenbild ganz am Anfang beschrieben hat, da kam das auch vor. Da hat Gott gesagt, wer kann das Herz verstehen? Und dann sagt er, ich. Das ist eigentlich cool, eine Frage zu stellen. Hey, wer kann das eigentlich? Na, ich. So, das unterstreicht Gott damit. So, und ich glaube, von diesem Rahmen, von diesem Gedankengang, Gefühle sind Gott gewollt. Gott hat es als Teil der Schöpfung gelegt. Sehen wir an Jesus. Bedeutende Gefühle erfordern aber einen bewussten Umgang, einen weisen Umgang. Warum eigentlich, wenn Gefühle Gott gewollt sind? Dann sind doch einfach alle Gefühle gut oder so. Ja, aber nachdem Gott diese Welt geschaffen hat, kamen wir dann, dass Menschen sagen, nö Gott, nicht mit dir. Und seitdem ist diese Welt an einem Scherbenhaufen. Und in diesem Scherbenhaufen gibt es immer noch schöne Teile, dass man auf einer Scherbe auch noch was Schönes entdeckt. Aber es ist viel zu Bruch gegangen. Und deswegen ist auch unsere Gefühlswelt zu Bruch gegangen. Deswegen haben wir hier alles so viel Stress mit ihm da drin. Und so viel Mühe. Und so viel, was uns kaputt macht. Weil wir halt in einer zerbrochenen Welt leben. Und genau deswegen, obwohl sie grundsätzlich Gott gewollt waren, braucht es jetzt in dieser zerbrochenen Welt einen bewussten Umgang damit. Und dabei dürfen wir wissen, Gott hat's im Griff, Gott versteht's und Gott überblickt's. Und mit diesem Dreiklang steigen wir jetzt ein in die Frage, was es heißt, Gefühle göttlich verwurzelt leben. Und ich glaube, wenn es jetzt darum geht, wie wir konkret mit Gefühlen umgehen, da gibt's so eine Doppelgefahr, in der wir so rumsurfen. Und zwar die eine Seite kommt so von dem weltlichen Drive. Das ist so dieses, ich bin, was ich fühle. Da gibt's dann, hab so ein paar Artikel auf Blogs gelesen, wo dann jemand beschreibt, Gefühle als Weg zu dir selber. Und dann ist es so wichtig, diese Gefühle wahrzunehmen und da, weil du dann Zugang zu dir kriegst und wer du eigentlich bist und so. Und ist ja schon klar, was dahinter steht. Gefühle als, also ich bin, was ich fühle. Klar, damit wird natürlich eine ganz krasse Weiche gelegt. Ich frage mich jedes Mal, wieso machen wir sowas? Weil, erinnert euch an den Anfang, Experiment, wie krass leicht kann ich eigentlich eure Gefühle manipulieren? Oder? Und zwar von so einem Extrem in so einem Extrem. Einfach nur ein Statement, das sich kurz mal so ist und dann sich so ändert. Und es macht so viel mit euren Gefühlen. Wie viel Müll fühlen wir den ganzen Tag? Und das weiß ja jeder Mensch. Also wie viel Müll spiegeln die Gefühle wider? Ist vielleicht besser ausgedrückt. Wie flatterhaft sind auch Gefühle? Also bei Kindern ist ja immer so süß, die haben ja dann gefühlt. Also ich hatte, glaube ich, meinen besten Freund, dem habe ich bestimmt 20 Mal die Freundschaft gekündigt, als wir Kinder waren. Und dann waren wir auch aber 20 Mal auch wieder beste Freunde und sowas. Bei Kindern kann man es noch viel deutlicher ablesen, aber es gilt ja, also das gilt ja für uns heute auch noch. Dann haben wir plötzlich voll Bock auf das und dann wieder doch nicht und so. Gefühle sind so flatterhaft, so unterschiedlich, so variabel, aber die Identität und wer wir sind, das ist dann in unserer Zeit, da sind Gefühle auf einmal. Da dürfen sie dann die Richtung vorgeben. Da dürfen sie alles ansagen. Jemand, der so lebt, ich bin, was ich fühle, der lebt unter einer Herrschaft von Gefühlen. Und ich glaube, Gefühle sind nicht gedacht, damit sie herrschen. Das ist eine Fehleinordnung. Und dahinter steht natürlich das Bild, dass alles, was aus uns raus produziert wird, prinzipiell gut ist, außer die Gefühle, wo man dann offensichtlich weiß, es ist schlecht. Also wenn jetzt jemand sich fühlt, dass er ein kleines Kind vergewaltigt und umbringt, dann würden alle sagen, schlecht. Wenn der dann sagt, ja, ich bin doch, was ich fühle, dann, ja, trotzdem schlecht. Aber so richtig begründet ist dann auch nicht mehr. Also, ich finde, es steckt viel Gutes drin, in diesem Gefühle wahrnehmen, da kommen wir auch noch dazu. Aber ich glaube, in der Einordnung dieses, dass es meine Identität bestätigt, dass es mir sagt, was ich bin, dass Gefühle quasi mich immer zu tieferen Bedürfnissen und Sehnsüchten leiten und so weiter, alles, was da drin steckt. Ich glaube, dass das eine Überhöhung von Gefühlen ist. Christlich ist dann die Gefahr, ich fühle falsch. Also, so, du merkst, boah, gar keinen Bock auf Bibel lesen. Oh, das ist ein falsches Gefühl und dann fängt man so an, wegzudrücken. Oder je nachdem, in was für einem Setting du bist, wenn zum Beispiel sehr strenggläubige Personen um dich rum sind, dann herrscht da manchmal so eine Atmosphäre von Gefühlsunterdrückung. Alles, was nicht irgendwie perfekt zu sein scheint, muss weggedrückt werden. Wenn du dann zum Beispiel in dir wahrnimmst, krass, ich habe Lust auf Dinge, die ich eigentlich scheiße finde, dann haben wir manchmal so ein Wegdrückding. Aber das bei Gefühlen ist es, und das ist eigentlich ein ganz gutes Bild, in der Regel, was dann passiert mit so einem Verdrängungsding ist, wie wenn du einen Luftballon unter Wasser drückst, schon mal gemacht, oder einen Wasserball, das macht ja manchmal Spaß im Schwimmbad, und du drückst ihn so unter Wasser und dann stell dir mal vor, du drückst ihn immer tiefer und tiefer und tiefer und irgendwann schaffst du es gar nicht mehr. Irgendwann, bam, haut's den einfach raus. Du kriegst es, verdrängt, Gefühle sind nicht da, um sie zu verdrängen. Das funktioniert nicht, verdrängte Gefühle, da sind sich Christen und Nicht-Christen in allem, was ich gelesen habe, ziemlich einig und ich sehe es auch so. Gefühle zu verdrängen, so nach dem Motto, was ich gerade fühle, entspricht doch gar nicht dem, was Gott will. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Es funktioniert einfach nicht. Kommt in der Regel nur mit enormer Kraft wieder. Also, die zwei Extreme, ich fühle falsch, ich bin, was ich fühle, beides in meinen Augen ungute Umgangsweisen mit Gefühlen. Das eine, die eine Gefahr ist eher im Christlichen, die andere Gefahr ist vielleicht eher im Weltlichen, manchmal auch durcheinander. Und jetzt fragen wir uns, wie gehe ich in einer guten Weise mit Gefühle um? Und ich glaube, dafür ist es an der Stelle wichtig, dass wir Gefühle ein bisschen verstehen. Und da könnte man jetzt unglaublich viele Wege dazu finden. Ich gebe euch ein paar Gedanken mit, das ist nicht umfassend. Ich bin auch kein Psychologe und es ist auch dadurch, dass wir in der Bibel vor allem Gefühle geschildert bekommen, die erlebt werden, muss man sich so ein bisschen so Einordnungen auch suchen, die zu dem passen, was auch in der Bibel steht. Aber genau, es ist jetzt so ein bisschen eine Mischung. Aber ich denke, was auf jeden Fall wichtig ist zu unterscheiden, sind angenehme und unangenehme Gefühle. Ist relativ logisch, was es ist. Manche nennen das positive und negative Gefühle, finde ich aber nicht gut. Weil offensichtliches Beispiel, also stellt euch vor, ihr schlaft jetzt heute Nacht und es brennt. Und ihr habt so, oh, ich fühle mich einfach gut hier. So schön in meinem Bett, so schön gemütlich. Will gar nicht aufstehen. Oh, ich kuschel mich nochmal rein. Es ist ziemlich unpraktisch, dass du in dem Fall ein unangenehmes Gefühl hast. Also, dann kohlt es halt ein bisschen vor sich hin. Unpraktisches, angenehmes Gefühl. Genauso. Wenn du vielleicht mal, manche von euch kommen ja langsam in das Alter, du bist vielleicht auf einer, du gehst feiern oder viele von euch, das kann man ja auch ohne Ausweis machen, sind vielleicht auf Hauspartys oder so. So, und dann kommt ein Typ oder ein Mädel und die finden dich interessant und zeigen dir das. Das löst angenehme Gefühle in dir aus. Und prinzipiell, es ist aber fraglich, ob du den angenehmen Gefühlen folgen willst. Also wenn es ein Kerl ist, den du nicht kennst und der dich zum ersten Mal trifft, dann ist die Chance, wenn er sich sehr um dich bemüht, ziemlich hoch, je nachdem welche Erfahrung hat, dass er auch einfach mit dir ins Bett will. Aber er weiß halt, wie er dir angenehme Gefühle macht oder der will zumindest mit dir rumknutschen oder irgendwie mehr berühren wie du, wie halt bisher und so weiter und so fort. Natürlich nicht bei allen, aber schon bei vielen. Und wenn du nicht dumm bist als Typ, dann weißt du, welche Sätze du sagen musst, damit das bei den allermeisten Frauen angenehme Gefühle auslöst. So, das verstehen welche richtig gut. Faktisch, du bist aber für ihn gar nicht wirklich interessant, aber deine angenehmen Gefühle, vielleicht nicht bei dir, aber bei vielen anderen, führen halt dazu, dass du, yes, ihm was von dir in Hände von jemand gibst, der dich in einer Art und Weise anschaut, dass wenn du rauszoomst, es eigentlich widerlich ist. Könnte man auch umdrehen, das Beispiel, dann sind es vielleicht eher anders prägende Gefühle. Aber also angenehme, unangenehme Gefühle ist einfach ein Unterschied, aber beide haben ihren Platz. Deswegen ist das eine nicht richtig oder eines falsch. Es kommt auf was anderes an. Man kann dann angenehm und unangenehm nicht gut oder schlecht ausmachen. Und das machen wir ständig. Ständig machen wir das. Wir folgen ständig angenehmem Gefühl. Leckerli und so. Warum? Warum machen wir das? Das ist nicht gut. Das ist kein guter Lebenskompass. Das ist kein Wert, nach dem ich mich richten kann. Angenehmes und unangenehmes Gefühl sagt nichts über die Richtigkeit und die Qualität aus. So ähnlich wie wenn du ein vergiftetes Rumsteak isst, das richtig gut schmeckt. Oberflächliche und tiefgründige Gefühle. Ich würde sagen, es gibt Gefühle, die sind oberflächlicher, flatterhafter. Und es gibt tiefer liegende Gefühle. Also wenn du jetzt zum Beispiel siehst, dass deine kleine Schwester, wenn du keine hast, stell dir eine vor, 3 Jahre, aus dem Garten rausläuft und du chillst gerade in deinem Liegestuhl und da ist aber eine Straße und es kommt ein Auto. Dann gibt es einen Teil von dir, der ist ziemlich oberflächlich, der sagt so, ich find's aber bequem in meinem Liegestuhl. Aber es gibt hoffentlich bei dir eine tiefer liegende Gefühlsebene, die dich, ohne dass du da groß drüber nachdenken musst, in Windeseile dazu befähigt, dahin zu rennen und die dir Antrieb dazu gibt. Ist natürlich easy gesagt, aber wenn wir in den Garten Gethsemane gehen, wo Jesus da auf seinen Knien ist und Blut schwitzt, weil in ihm so eine heftige Angst tobt, diesen Weg zu gehen, wo er getrennt ist von seinem Papa im Himmel, wo der ganze Scheiß der Welt auf seinen Schultern liegt und wo er wie ein Stück Dreck, wie verflucht ist. Das tobt in ihm. Und dann klammert er sich an eine tiefere Ebene. Und das ist nicht nur Kopf oder so. Manchmal haben wir da so was Schräges. Nein, nein, das ist wie so ein Herzensfundament, wie ein Gefühlsherzensfundament. Er klammert sich da dran, aber du Gott bist herrlich und nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und es ist so krass, weil in so einem tiefen Kampf ist wie das Tiefere, damit bezwingt er die oberflächlicheren, auch starken Gefühle. Und so Kämpfe habt ihr vielleicht. Ihr habt sie auf jeden Fall, wenn ihr mit Jesus leben werdet. Jeder von euch, der konsequent mit Jesus lebt, hat immer mehr von solchen Kämpfen, weil ihr immer heftiger umkämpft werdet und sich dieses Stinkige in euch immer stärker wehren wird und euch immer mehr herausfordert. Und dann kommen solche Kämpfe. Und die sind ganz schön anstrengend. Bei mir selber, sie sind echt heftig manchmal. Aber sie sind es wert. Und es ist oft so, dass oberflächlichere Gefühle, die so mich fast richtig so einnehmen, gegen so tiefere Gefühlsneigungen, Herzensfundamente, wie ihr es auch nennen wollt, sich duellieren. Und ich nenne es deswegen Gefühle, weil manche machen aus dem Tiefen so was verkopft, das ist aber nichts Verkopftes. Da hängt schon auch Herz mit drin. Da hängt schon auch Gefühl mit drin, aber es ist tiefer einfach. Um Gefühle zu verstehen, neben den zwei Orientierungspunkten, ist es wichtig, dass Gefühle gute Informanten sind und schlechte Steuermänner. Das hatte ich ja schon ein paar Mal. Ich bin, was ich fühle, damit wird das Gefühl dein Steuermann und entscheidet, wie du lebst. Dafür sind Gefühle aber nicht gedacht. Sondern Gefühle sind gute Informanten. Über was informieren uns denn Gefühle? Gefühle informieren dich über all das, was in dir so vorgeht. Und deswegen ist es spannend zu fragen, welche Gefühle sind denn wahrnehmbar? Was geht denn in mir so ab? Und wir stellen uns jetzt einfach mal vor, diese Flipchart ist dein Inneres. Du bist also ein Schrank sozusagen. Und in diesem Schrank, war ein bisschen schlecht der Spruch, gell? Aber naja, ich dachte, er ist witziger, wie er ankam. So, und in diesem Innern von dir gibt es verschiedene Gefühle, die Verschiedenes von dir widerspiegeln. Sozusagen die verschiedenen Teile, könnte man sagen, die es halt in dir gibt. Und das eine, was es in dir gibt, ich nenne es mal so ein M, sind keine McDonalds-Gefühle, ich habe den Eindruck, bei der Jugend hier gibt es die aber trotzdem. Es ist unfassbar, was wir so im Maggis futtern, aber egal. Nein, es sind einfach menschliche oder man könnte auch sagen natürliche Gefühle. Die gehören zu deinem Menschsein. Und die spiegeln dir zum Beispiel wider, wenn du körperliche Bedürfnisse hast. Oder wenn du körperliche Begrenzungen hast, wenn du einfach nicht mehr kannst. Die informieren dich einfach über deinen Zustand als Mensch, geben dir Infos darüber. Und prinzipiell sind diese menschlichen Gefühle hilfreich wahrzunehmen, weil sie sagen dir was über dich. Und wenn du die ganze Zeit nicht schläfst, dann signalisiert es dir dein Körper und deine Gefühlswelt zum Beispiel irgendwann, dass das nicht gesund ist und es ist gut, darauf zu hören. Das ist eine Ebene. Oder wenn du eben, keine Ahnung, auf einen Abgrund zulaufst, dann ist es schon gut, dass du Angst empfindest. Also Angst ist nicht per se schlecht, manchmal ist Angst richtig gut. Und so weiter und so fort. Also ich denke, ihr könnt was mit anfangen. Die nächste Gefühlswelt in uns drin, die nächsten Gefühle, die in uns sind, ich nenne es mal, sind es gute Gefühle aus guten Herzenswurzeln, okay? Gefühle, die aus sowas folgen. Wenn du in guter Weise in Jesus verwurzelt bist, dann wird es manchmal wahrnehmbare Gefühle produzieren. Dann hast du manchmal zum Beispiel einfach eine Freude an Gott. Oder dann hast du vielleicht manchmal einen Frieden, obwohl du jetzt einen harten Weg gehen musst. Oder du hast eine Dankbarkeit. Oder du empfindest eine Liebe, die tief ist. Liebe ist biblisch auch ein Auftrag und auch eine Entscheidung. Aber es ist auch was mit der Gefühlswelt verwoben ist. Also Gefühle, die aus guten Herzenswurzeln folgen, okay? Man könnte auch sagen, aus guten Herzensüberzeugungen. Das heißt, du hängst mit dem, was du denkst, vertraust du auf Gott. Du vertraust auf Jesus. Und das bringt auch immer wieder wahrnehmbare, positive Gefühle hervor. Und davon gibt es natürlich auch die Gegenseite. Und das sind Gefühle, die aus schlechten Herzenswurzeln oder schlechten Herzensüberzeugungen folgen. Also aus dem da. Jetzt können wir sagen, ja, es sind ja dann schlechte Gefühle. Nein, es sind keine schlechten Gefühle. Weil wenn du jedes Mal angepisst bist, wenn eine andere Person zum Beispiel zu deiner Kleingruppe oder deinem, also nicht JK-Kleingruppe, zu deiner Freundesgruppe oder zu deinem Hauskreis dazukommt, dann ist es ein Zeichen für eine schlechte Herzenswurzel. Dann könntest du sagen, ich will die Gefühle nicht und ich würde gern den Umstand ändern, so wie wir dann drauf sind. Ich will, dass niemand kommt, und so verhalten wir uns ja dann oft auch. Ich weiß noch, in meiner Hauskreiszeit habe ich oft dann Leuten gesagt, nö, ihr sollt nicht kommen. Also nein, ich habe es nie gesagt. Ich habe immer dafür gesorgt, dass andere das sagen, weil es angenehmer. Aber ich habe es immer gedacht. Also, und dann war, also clever, fühlt sich unangenehm an, was mache ich damit? Ich ändere den Umstand, die Person soll einfach nicht hier sein, weil es macht mich unsicher, wenn hier jemand reinkommt und ich brauche meine Sicherheitshut. Das ist aber Quark. Sondern eigentlich ist dieses Gefühl was richtig Wertvolles, weil wenn du es wirklich wahrgenommen hättest, hättest du gemerkt, krass, da ist eigentlich eine lieblose und verdorbene Wurzel in meinem Leben. Und da brauche ich eigentlich Jesus, seine Vergebung, seine Erneuerung. Das heißt, auch Gefühle, die aus solchen schlechten Herzenswurzeln folgen, haben einen Wert, angeschaut zu werden, sind eine Chance, tiefer zu gehen. Das, was Maike vorhin so ein bisschen gesagt hat, und was zum Beispiel auch in dem Konflikt oder in der Meinungsverschiedenheit, die wir jetzt die Tage hatten, oder wenn sich manchmal mit anderen ein Problem hat oder sowas, das, wo man eigentlich nicht so will oder was unangenehm ist, was man gern wegdrückt, ist ganz oft ist es wie ein Einstieg, dass Gott an deinem Herz arbeitet. Und wenn du es immer verdrängst und wegschiebst, bringt es gar nichts. Und es ist auch nicht an und für sich schlecht. Es zeigt dir einfach, was in dir vorgeht. Und in dir geht halt auch Müll vor. Dementsprechend empfindest du auch manchmal Müll. Und wenn du zum Beispiel davon überzeugt bist, dass du einfach nicht gut gemacht bist von dem, was du kannst oder von dem, was du aussiehst oder so, dann ist es so eine falsche Herzenswurzel. Warum? Weil sie baut auf einer Lüge auf. Es ist einfach unwahr, es stimmt nicht. Aber du wirst es fühlen, das wird sich wahrnehmen. Und dann ist die Frage, ist es das Gefühl jetzt dein Steuermann, so nach dem Motto, du folgst ihm, du sagst, ja, du hast recht gefühlt, ich bin wirklich schlecht. Oder machst du was anderes damit? Schaust du es an und betrachtest mit Jesus und kannst es ändern. So, jetzt könnte man von dem her sagen, okay, das Menschliche, alles klar, das ist ja so normal, das hat eigentlich jeder. Und dann könnte man hier sagen, okay, dann kommt es eigentlich einfach nur drauf an, dass ich in guter Weise auf Gott vertraue und dann habe ich nur gute Gefühle. Weil aus guten Herzenswurzeln kommt Gutes vor. Und wenn was Schlechtes kommt, dann weiß ich, okay, ich muss tiefer in mich reinblicken, ich habe irgendwo ein Problem. Ganz so einfach ist es nicht, wir brauchen eine letzte Kategorie. Und die ist hart. Und dann versteht ihr auch, warum Jesus überhaupt so unangenehme Gefühle hatte, weil der hatte ja gar keinen Fehler. Und die letzte Kategorie sind fleischliche Gefühle. Und unter fleischlichen Gefühlen verstehe ich das da. Also da ist keine schlechte Wurzel drin. Das ist einfach die Antriebskraft in uns, die sagt, kein Bock auf das, was Gott will. Und die produziert Gefühle ständig, die du fühlst. Das ist, wenn du Bock hast, über jemanden zu lästern zum Beispiel, den du eigentlich magst, aber plötzlich kommt so eine Welle, plötzlich kommt so eine Gefühlswelle, aber du magst die Person eigentlich, du findest lästern auch blöd, plötzlich kommt so eine Gefühlswelle. Und es ist im Jakobusbrief steht es, am Ende der Tage werden wir den uns mal genauer anschauen, den Text. Im Jakobusbrief steht es, dass das ist wie was an dir lockt und an dir zerrt. Das kommt so mit so einer richtigen Wucht. Begierde nennt es die Bibel. Die reißt so an dir und es ist in dir und es ist Teil deiner Gefühlswelt. Und es ist sauschwer damit umzugehen oft. Weil es reißt und es lockt und es kostet viel Kraft. Und es zerrt dich, es will dich immer in eine Richtung zerren und wohin mitnehmen. Eine gute Reaktion darauf ist aber nicht, oh je, Jesus, ich muss mit dir in die Herzenswurzel reingehen oder so. Wo ist das Problem da dahinter? Sondern eine gute Reaktion ist einfach, ich widerstehe. Und wenn ich es nicht schaffe zu widerstehen, bitte ich um Vergebung. Das ist das, was Jesus gemacht hat im Garten Gethsemane. Er hat einfach widerstanden. Obwohl dieser krasse Zug an ihm gezerrt hat. Das ist deswegen wichtig, weil einige von euch, und es passiert in meinen Augen auch oft nach einer JK oder so, ständig rauskickt, weil sie denken, oh, ich bin so schlecht wegen diesen fleischlichen Gefühlen. Weil du eben nach der JK, manchmal habe ich den Eindruck, dieses fleischlich-teuflische in und um uns herum sagt so während einer JK bewusst, ja, ich schenke dir mal eine Weile angenehme Gefühle und weniger unangenehme. Und dann, wenn du wieder weg bist, dann fahre ich das hier hoch. Du hast doch gar nichts Falsches gemacht, aber ich fahre das hoch. Und wenn du dann so morgens dich hinsetzt und du hörst die JK-Worship-Playlist an und es macht gar nichts mit dir oder du hast keinen Bock auf dieses und jenes, dann fühlen sich manche schlecht. Du musst dich aber nicht schlecht fühlen danach. Deswegen. Sondern schlecht fühlen musst du dich nur, also quasi zu Jesus kommen und problematisch ist nur, wenn du dem hier folgst, wenn du diesem fleischlichen Gefühl nachrennst. Aber einfach, dass es da ist, sagt gar nichts aus, dass du was falsch gemacht hast. Sondern das ist Teil von unserer menschlichen Existenz, ist Teil von eurer Gefühlswelt. So, und jetzt, das haben wir mehr oder weniger schon doppelt gemacht. Jetzt geht es quasi darum, diese Gefühle wahrzunehmen und einzuordnen. Und zwar durch Jesus. Was heißt es? Da steht, wir bitten ihn um Weisheit. Wir brauchen seine Weisheit. Und in diesem Psalmgebet wird gesagt, Gott, du musst mich prüfen. Du musst mich durchschauen. Gib mir Weisheit, mich anzuschauen. Prüf du mich. Das heißt, der deine Gefühle checkt, den brauchen wir, um Gefühle einordnen zu können, um das zu verstehen. Um klarzukommen bei diesen tausenden Gefühlen von allen möglichen, um das so richtig einzuordnen. Das heißt quasi, Gott, gib du mir Weisheit, leite du mich. In deiner Kraft will ich das machen. Dich brauche ich da dafür. Das ist das Erste. Das Zweite ist in Jesus. Also nicht nur durch Jesus, sondern auch in Jesus. Wenn du mit deinen Gefühlen umgehst, darfst du die ganze Zeit wissen, ich bin, das ist Wahrheit, ich bin Kind Gottes. Ich bin heilig und schön und ich bin gerecht. Im Wachsen, im guten Umgang mit Gefühlen und im Scheitern. Es ist so eine schöne Startposition. Selbst wenn es richtig schief geht und du merkst vielleicht in dem Vortrag, auch in deinem Garten ist richtig viel Murks, trotzdem, du bist schön gemacht und das ist die Wahrheit, die über deinem Leben steht. Du gehörst zu Jesus, kann dir kein Mensch mehr nehmen. Das Festhalten da dabei in diesem Kampf, das ist das, was mir auch Kraft gibt, wenn ich so Fights habe, wo so oberflächlichere Gefühle von den Kategorien mich irgendwo hinzerren. Dann ist das meine Base, auf der ich stehe. Und für Jesus heißt dann das konkrete Einordnen. Wie ordne ich denn jetzt Gefühle ein? Jedes Gefühl, die in der Kategorie sind, vielleicht helfen euch andere Kategorien mehr. Jedes Gefühl ist dazu, muss eingeordnet werden nach den Kriterien. Vertraue auf Gottes Wort und also wird eingeordnet nach Vertrauen auf Gottes Wort und nach dem Prinzip, dein Wille geschehe und zu deiner Ehre, was wir gestern hatten mit Gott lieben und Menschen lieben. Also heißt, wenn du ein Gefühl hast, wenn ein Gefühl in dir hochkommt, dann ist es wichtig, es anzuschauen und wahrzunehmen und dann damit abzugleichen, wie denkt Gott darüber? Entspricht es seinem Wort? Ist es Wahrheit? Oder ist dieses Gefühl, leitet mich das in eine Richtung, die mit Gottes Willen übereingeht? Leitet es mich in eine Richtung, die heißt, dass ich Gott und Menschen liebe? Und ganz praktisch mache ich dir Mut, wenn du starke Gefühle hast, dann sag zuallererst Stopp. Geh nicht einfach einem Gefühl nach. Handel nicht aus dem Affekt. Affekt heißt so einfach dem Gefühl zack nachgehen. Sondern sag, okay, krass, geht viel in mir gerade ab. Stopp. Erstmal stopp. Kurz raus aus der Situation. Das ist der erste wichtige Step. Dann, das machen wir manchmal automatisch. Ich mache das manchmal automatisch, wenn ich so frustriert bin. Manchmal ist, es tut gut. Es ist ohne Witz ganz praktisch zu atmen. Wenn du Gefühle hast, die dich stark triggern, einfach mal zu atmen. 2-3 Mal. Und dann versuch mal, das Gefühl zu beschreiben. Und wenn du das alleine nicht kannst, dann nimm doch jemand dazu, der dir dabei hilft. Und dann identifizier den Ursprung. Überleg, woher es kommt. Mach einen Wahrheitscheck. Stimmt es mit Gott überein? Oder stimmt es mit Gott nicht überein? Und ich würde sagen, darin steckt eine Menge Gartenarbeit, hoffe ich zumindest. Und ich mache dir von Herzen Mut für dich jetzt, diesen Wurzelcheck selber einfach vorzunehmen. Wo stehe ich? Behandle ich meine Gefühle so, dass ich sage, ja, ich nehme sie wahr, aber ich will sie mit Gott einordnen. Das ist, was man als emotionale, geistliche Reife beschreiben könnte. Und da reinzuwachsen ist heilsam und ist gut und ist richtig, richtig wertvoll. Und dafür mache ich dir Mut. Interessierst du dich für gute Gefühle oder für ein Leben durch, in und für Jesus? Ich bete, Jesus, ich danke dir, wie du uns gemacht hast. Ich danke dir, dass du dir Gefühle richtig, richtig gut überlegt hast, dass du das Leben so aufregend, so vielfältig ist. Jesus Christus, ich danke dir, wie du gefühlt hast auf der Erde und dass es so schön ist, dein Leben anzusehen und zu sehen, wie jemand mit seinen Gefühlen gut umgeht, wie jemand zornig sein kann, wie jemand auch Angst haben kann, wie jemand so unendliche Liebe haben kann, aber alles zu Gottes Ehre, alles für ihn. Und bitte mach das mehr bei uns, lass uns da reinwachsen. Du siehst, wie wir umgehen und du siehst, wie krass es und tief das in uns drin ist, Gefühlen einfach zu folgen und dass die so unsere Steuermänner sind und so weiter. Bitte mach uns da heil, befreie uns da, wo wir falsche Denkmuster haben, führ uns tiefer rein in den göttlich verwurzelten Umgang mit Gefühlen. Ja, segne uns dafür, Herr. Amen.